Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Themen: Die Rettungsmaßnahmen der EU. EZB-Präsident Jean-Claude Trichet begründet in Basel die neue Rolle der Europäischen Zentralbank. Außenministerin Calmi-Rey unterstützt die Maßnahmen der EU und erwartet noch größeren Anpassungsdruck aus Brüssel. Der Wirtschaftswissenschaftler Manfred Neumann kritisiert die Maßnahmen im Echo-Gespräch. Und die Börsen reagieren am ersten Tag mit gewaltigen Kurssprüngen nach oben. Wir reden weiter über Deutschland nach der Wahl mit Robert Leicht. Wir berichten über die neue drittgrößte Schweizer Krankenversicherung und über das Leben in Bagdad. Mehr Sicherheit ist sehr relativ. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Stefan Wüthrich mit dem Nachrichtenüberblick.
Weltweit haben die Finanzmärkte mit großen Kursgewinnen auf das Hilfsprogramm für geschwächte Euro-Staaten reagiert. Die wichtigsten europäischen Aktienindizes lagen nach Handelsschluss zum Teil über 10% im Plus. Insbesondere auf Bankaktien gab es hohe Gewinne. UBS und Credit Suisse legten um 8% zu. In der Nacht auf heute hatten die EU-Finanzminister und der Internationale Währungsfonds ein Rettungspaket verabschiedet. Für zahlungsunfähige Euro-Staaten sollen nun insgesamt bis zu 750 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Hier die ganz aktuellen Börsenzahlen, mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.482 Punkten plus 4,5%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.810 Punkten plus 4,1%. Der Euro wird zu einem Franken 42,40 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,66. Die Schweizer Außenministerin Micheline Calmi-Rey hat das EU-Hilfspaket begrüßt. Für die Schweiz sei ein stabiler Euro wichtig, weil sie 60% ihres Außenhandels mit der Europäischen Union betreibe. Deshalb sei es gefährlich, wenn der Schweizer Franken zu viel an Wert gewinne, sagte Calmi-Rey im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS. Sie erwarte, dass das Verhältnis der Schweiz zur EU wegen der momentanen Krise in nächster Zeit schwieriger werde. Denn die EU habe jetzt noch mehr Interesse, dass die Schweiz sich an EU-Regeln halte.
Wir sind bereit, die Entwicklungen zu übernehmen, aber als souveräner Staat. Wir müssen da entscheiden können, nach unseren eigenen Prozeduren. Und wir müssen ein Wort zu sagen haben in den Entwicklungen des EU-Rechts. Sonst geht es nicht, sonst sind wir kein souveräner Staat mehr.
Bundesrätin Micheline Calmi-Rey. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ausgeschlossen, dass in Deutschland in absehbarer Zeit die Steuern gesenkt werden. Damit hat sie ein Wahlversprechen von CDU und FDP gebrochen. Merkel reagiert mit dieser Ankündigung auf das 750-Milliarden-Programm für den Euro und auf die Wahlniederlage ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen. Die Wähler im bevölkerungsreichsten Bundesland haben das Regierungsbündnis aus CDU und FDP abgewählt. SPD und Grüne haben eine Mehrheit aber ganz knapp verpasst. Die Krankenkassen Sanitas und KPT schließen sich zusammen. Das neue Unternehmen mit dem Namen Sanitas KPT wird mit über 1,2 Millionen Versicherten zur drittgrößten Krankenkasse der Schweiz. US-Präsident Barack Obama will eine dritte Frau in den obersten Gerichtshof des Landes berufen. So soll nach dem Willen Obamas Elena Kagan neue Richterin im neunköpfigen Gremium werden. Kagan soll den 90-jährigen John Paul Stevens ersetzen, der seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Die 50-jährige war Beraterin von Präsident Clinton. Kagan muss noch vom Senat bestätigt werden, wo die Demokraten von Obama über eine klare Mehrheit verfügen. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok wollen die Regierungsgegner ihre Blockade beenden. Das hat ein Sprecher der sogenannten Rothemden angekündigt. Die Opposition akzeptiert den Plan der Regierung, das Parlament im September aufzulösen und für Mitte November Neuwahlen anzusetzen. Im Gegenzug ist die Regierung bereit, gegen den Innenminister vorzugehen. Dieser wird beschuldigt, für das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten verantwortlich zu sein. Bei der Parlaments- und Präsidentenwahl auf den Philippinen ist es zu zahlreichen Gewalttaten gekommen. Mindestens 14 Menschen wurden laut der Polizei bei Schießereien getötet. Es gab zudem große Probleme bei den neuen Wahlautomaten. Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Bei der Präsidentenwahl wollen 9 Personen die Nachfolge von Amtsinhaberin Arroyo antreten. Favorit ist Benigno Aquino, Sohn der verstorbenen früheren Präsidentin Corazon Aquino. In Irak wurden heute bei mehreren Anschlägen fast 90 Menschen getötet und 250 verletzt. Das schwerste Attentat ereignete sich in Hilla, südlich von Bagdad. Laut der Polizei explodierten 2 mit Sprengstoff beladene Autos vor dem Eingang einer Fabrik, als die Angestellten das Gebäude verließen. Dabei starben rund 40 Menschen. Der europäische Flugverkehr hat sich wieder normalisiert. Heute waren alle Flughäfen in Europa offen. Bei Flügen über den Atlantik muss aber weiter mit Verspätungen gerechnet werden, weil die Flugzeuge die isländische Aschewolke umfliegen müssen. Das Wetter. In der Nacht setzt im Süden kräftiger Regen ein und auch im Norden regnet es ab und zu. Morgen geht es mit vielen Wolken weiter, im Tessin fällt Dauerregen. Ansonsten wird es zeitweise nass, in Graubünden gibt es längere Trockenabschnitte. Die Temperatur steigt auf 16 bis 19 Grad. Am Mittwoch bleibt es meist bewölkt mit einigen Regenschauern und lokalen Gewittern. Die Temperatur geht auf etwa 15 Grad zurück.
Am Sonntag Totalumbau. Die EU verpasst sich an einem einzigen Tag eine neue Wirtschaftsarchitektur. Jean-Claude Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank, über seine neue Rolle und Manfred Neumann, liberaler Wirtschaftswissenschaftler, mit einer entschiedenen Kritik der Maßnahmen von EZB und EU. Dann Walter Bosch, Verwaltungsratspräsident von Sanitas KPT. Er sagt, die Fusion bringe seine neue Krankenkasse in die Champions League. Robert Leicht, Ex-Chefredakteur der Zeit, über die Schlappe von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen. Elena Kagan, Obamas Kandidatin für das oberste Bundesgericht. Weiter ethische Probleme beim Thema synthetische Biologie. Und die Frage nach der verbesserten Sicherheit im Irak. Wo denn, fragt eine Mutter in Bagdad im Echo der Zeit. Es ist ein monumentales Rettungspaket, das die EU-Finanzminister und die Europäische Zentralbank in der vergangenen Nacht beschlossen haben. 750 Milliarden Euro werden bereitgehalten für Länder, die in Schwierigkeiten geraten. Und die Europäische Zentralbank macht rechts umkehrt und tut, was sie bis vergangenen Donnerstag strikt abgelehnt hatte. Sie wird Staatsanleihen von Ländern kaufen, die in Schwierigkeiten stecken. Was auf Deutsch heißt, sie finanziert Länder, die nicht mehr kreditwürdig sind. EZB-Chef Jean-Claude Trichet war heute bei der BIZ in Basel und erläuterte den neuen Kurs. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters hörte ihm zu.
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So ungefähr rechtfertigt EZB-Chef Jean-Claude Trichet die neue Großzügigkeit der Europäischen Zentralbank. Die EZB müsse eben auch in diesen schwierigen Zeiten sicherstellen, dass die Geldmärkte reibungslos funktionierten.
We considered that it was important to re-establish an appropriate functioning of the transmission of monetary policy.
Noch nie in ihrer Geschichte hat die Europäische Zentralbank Staatsanleihen hochverschuldeter Länder aufgekauft. Sie finanziert damit de facto einen Teil der Schulden dieser Länder. Kritiker sehen darin einen Tabubruch. Hilfen für marode Euro-Länder seien in den Verträgen der Währungsunion gar nicht vorgesehen. Diese Kritiker haben nur eine Erklärung dafür, warum die EZB sich trotzdem darauf einlässt. Den übergroßen Druck der Politik. EZB-Chef Trichet bestreitet das. Die EZB sei eine komplett unabhängige Institution, betont der Notenbankchef. Das wüssten die europäischen Regierungschefs auch ganz genau.
And I can tell you that the government of Europe know that we are fiercely independent. They had occasion to hear that, understand that, including when we had the meeting with the heads.
Das kommt vielen seltsam vor, denn noch im März hatte Jean-Claude Trichet Rettungsaktionen für verschuldete Euro-Länder wie Griechenland strikt abgelehnt. Im April klang das plötzlich ganz anders. Die Währungsunion sei eine Schicksalsgemeinschaft, sagte der EZB-Chef nun. Darum gehe es nicht an, einzelne Länder in Not ihrem Schicksal zu überlassen. Die EZB war eingeknickt. Vergangene Woche akzeptierte sie erstmals riskante griechische Papiere als Sicherheit für Kredite. Und jetzt geht sie sogar noch einen Schritt weiter, pumpt frisches Geld in die Finanzmärkte und setzt damit sogar die Preisstabilität aufs Spiel, die sie doch eigentlich garantieren soll. Soweit will EZB-Chef Trichet es allerdings nicht kommen lassen. Er ermahnte die Euro-Länder, die Regeln des Währungspaktes künftig strikt einzuhalten und versprach für die EZB auch selbst für Disziplin zu sorgen und das viele Geld rechtzeitig wieder abzusaugen.
We will withdraw the liquidity that we will inject in doing these operations.
Wie er das genau machen will, sagte der EZB-Chef am Montag nicht. Es ging wohl auch erst einmal darum, die Märkte zu beruhigen. Kurzfristig zumindest ist es gelungen, wie die fast euphorische Stimmung heute zeigte.
Maren Peters über Jean-Claude Trichet bei der BIZ in Basel. Die Europäische Zentralbank übernimmt faktisch selber eine aktive Rolle beim Finanzieren der Haushalte von Ländern, die in Schwierigkeiten geraten. Das ist neu. Ist es auch sinnvoll? Oder ist das der Sündenfall, der hätte vermieden werden sollen? Ich fragte Ökonomieprofessor Manfred Neumann, den früheren Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Uni Bonn. Sinnvoll oder Sündenfall?
Die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank jetzt plant, auch einfach Staatsschuld aufzukaufen, das ist eigentlich der Sündenfall. Denn wir hatten ja festgelegt, ursprünglich im Maastricht-Vertrag, dass das nicht passieren sollte. Staaten sollten keinen Kredit bekommen von der Zentralbank. Und dieser Sündenfall hat sich allerdings schon vor einigen Wochen, Tagen angedeutet, weil nämlich die EZB anfing, die Sicherheitsstandards für Pfände, die bei der kurzfristigen Kreditnahme der Banken hinterlegt werden mussten, herabzusetzen und dabei auch durchaus Staatsschuld zu akzeptieren, die praktisch auf Junk-Niveau ist, wie wir heute im Neudeutsch sagen. Und das gilt ja für Griechenland.
Hätte es eine Alternative gegeben oder war das einfach der letzte noch gangbare Weg?
Das ist mir nicht klar. Ich glaube, die Alternative wäre immer da, denn es geht ja um Folgendes. Es geht ja darum, dass die griechischen Banken zunächst einmal sich verschulden können bei der Europäischen Zentralbank. Und jetzt können sie also die Staatsschuld ihres eigenen Landes einreichen, die international nichts gilt. Und das kann eigentlich nicht sein, denn das bedeutet ja doch dann auch, dass der griechische Staat weitere Staatsschuld ausgeben könnte, verkauft sie an seine eigenen Banken und diese gehen damit zur Europäischen Zentralbank und nehmen dort Kredit und hinterlegen diese Junk-Staatsschuld. Das ist ein Unterlaufen des Vertrages. Und da muss man fragen, was der EZB-Rat sich eigentlich dabei gedacht hat.
Bisher ging man ja davon aus, dass die einzelnen Nationalbanken zu ihrer Volkswirtschaft selber schauen, dass die EZB, wie Sie es jetzt eben auch geschildert haben, nicht die Rolle einer europäischen Gesamtnationalbank spielt. Das ist jetzt eigentlich anders. Frankfurt kümmert sich um die griechische Kreditwürdigkeit. Das ist das, was Sie kritisieren.
Ja, das ist das Skandalöse, denn wir haben ja eine gemeinsame Zentralbank für eine gemeinsame Geldpolitik. Aber wir haben nicht eine gemeinsame Zentralbank zum Herauskaufen einzelner Staaten aus ihrer selbstverschuldeten Schuldensituation. Das kann es nicht sein, denn wir müssen ja die langfristigen Konsequenzen auch bedenken dabei. Die langfristigen Konsequenzen waren immer, wenn Staaten sich übermäßig verschuldet hatten und nicht mehr so recht ein- und auswussten, dann griff man zur Geldpolitik, die Zentralbank begann das aufzukaufen. Wir wissen, in Deutschland jedenfalls hatten wir zwei große Inflationsprozesse im 20. Jahrhundert. Beide wurden von der Geldpolitik finanziert.
Aber eben offensichtlich haben die Finanzminister und die Nationalbankchefs keine Alternativen mehr gesehen, als halt jetzt diesen Weg zu gehen. Was ist der mögliche Schaden?
Naja, der Schaden ist ein langfristiger Schaden. Der langfristige Schaden besteht darin, wie will man davon wieder herunterkommen. Das ist mir nicht verständlich. Wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen das mal auf 4 Wochen oder so etwas, dann hätte man gesagt, na gut, wenn es denn sein muss. Aber davon ist ja gar nicht die Rede. Mit anderen Worten, wir werden das jetzt auf Dauer haben. Das hat Auswirkungen, denn das schwächt zugleich die Bereitschaft der Regierungen, egal was die jetzt zurzeit sagen, schwächt ihre Bereitschaft langfristig, Ausgaben mit Steuern zu finanzieren. Sie wissen, tendenziell werden aufgefangen. Da steht ein ein Fonds bereit, der große Fonds, und da steht die Europäische Zentralbank bereit.
Wechseln wir das Thema. Wenn die EU-Finanzminister heute 750 Milliarden an Garantien organisieren müssen, insgesamt, also EU 500 und IWF 250, um die Märkte am Funktionieren zu halten. Ist das System der freien Märkte noch funktionstauglich oder ist da etwas fundamental schiefgelaufen?
Ja, ich glaube, es ist nicht das Problem der Märkte, es ist das Problem der Reaktionen der Politik. Zuerst einmal hat man viel zu stark reagiert, sich über die Spekulation aufgeregt und sich darüber aufgeregt, dass der Euro eine abwertende Bewegung einnahm in den letzten Wochen. Das ist ja eigentlich gar nicht so tragisch, denn man darf hier eins auch nicht vergessen. Kaufkraftparitätenkurs, das heißt der Wettbewerbskurs, der sich langfristig einstellen sollte zwischen Dollar und Euro, der liegt zwischen 1,20 Euro und 1,30 Euro. Also mit anderen Worten, das ist eine gewisse Marge, so genau kann man es nicht sagen, wir sind ja immer noch relativ stark. Also das ist gar kein Problem. Ich bin der Meinung, dass die Märkte nicht in dem Sinne versagt haben.
Man hört die ganze Zeit, dass hier Hedgefonds andere spekuliert haben auf ein weiteres Absacken der griechischen Volkswirtschaft und des Euros. Ist das etwas Gesundes? Sie vertreten die freie Marktwirtschaft, Sie verteidigen diese freien Märkte. Ist das nicht eigentlich eine ziemlich kranke Entwicklung?
Ja und nein. Also die Übertreibungen sind natürlich, haben schon gewisse Krankheitszeichen, das ist richtig. Nur der Ausgangspunkt ist immer eine falsche Politik und zwar eine unhaltbare Situation. Griechenland hat seit dem Jahre 2000 kein einziges Defizit gehabt, das geringer gewesen wäre als 3% des Bruttoinlandsprodukts. Es hätte daher eigentlich nie Teilnehmer im System sein werden dürfen und hätte nach kurzer Zeit bestraft werden müssen für so hohe Defizite nach dem internen Mechanismus der EU, ist nicht gemacht worden. Das heißt, die Politik hat nicht das durchgesetzt, was sie aufgeschrieben hat. Und wenn sie das nicht tut, dann wartet die Spekulation nur so lange, bis sie sieht, es ist nicht mehr haltbar. Und dann setzt sie natürlich weltweit ein.
Ist der gegenwärtige Aufbau der europäischen Wirtschaftsstrukturen noch tauglich? Man hat also eigentlich bis jetzt immer individuelle Volkswirtschaften aufrechterhalten, nur für die Währung eine gemeinsame Bank gehabt. Jetzt kommt man in einen Zwischenbereich hinein. Wäre nicht jetzt eigentlich eine weitere Integration der Wirtschaftspolitik nötig?
Ja, das kann man natürlich machen, aber wenn man das tut, muss man sich im Klaren sein, dann muss man konsequent sein. Und das heißt, man muss einen Bundesstaat aus der EU machen und das würde dann bedeuten, dass die EU natürlich zugleich einen Umverteilungsmechanismus über gemeinsame Steuern etablieren müsste. Ich glaube nicht, dass die Mitgliedstaaten dazu bereit sind, nicht einmal Deutschland ist dazu bereit, als wahrscheinlich wohlhabendstes Land. Und das bedeutet, das ist nicht zu machen. Das heißt, wir sind nicht bereit. Das ist nicht, was wir wollen. Wir sind nicht ein Staat. Wir sind auch nicht ein Land. Wir haben nicht mal eine europäische Identität in dem Sinne, dass es uns interessiert, was heute in Frankreich vor sich geht oder in Italien.
Die Meinung des Wirtschaftswissenschaftlers Manfred Neumann von der Universität Bonn. Hintergründe, Argumente pro und contra Hilfspaket finden Sie in einem Dossier auf echo.deres.ch. Und zwischendurch ein Resultat von der Eishockey-WM. Die Schweiz schlägt Italien eben mit 3:0. Der Schweizer Krankenkassenmarkt gerät in Bewegung. Sanitas und KPT fusionieren und werden neu zur drittgrößten Krankenkasse in der Schweiz hinter CSS und Helsana. Die Kosten im Gesundheitswesen steigen ständig an und die Schweizer Krankenkassen müssen sich etwas einfallen lassen, um selber gesund zu bleiben. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Für die Versicherten bei Sanitas und bei KPT ändert sich wenig. Beide Versicherungen werden getrennt weitergeführt, nur die Zusatzversicherungen sollen zusammengelegt werden. Dieses Zusammenarbeitsmodell ist nicht außergewöhnlich. Viele Krankenkassenkonzerne führen verschiedene Marken unter einem Dach. Gemeinsam treten sie nur nach außen auf, wenn es etwa darum geht, mit den Leistungserbringern, also zum Beispiel mit einem Spital, Verträge auszuhandeln. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch der Zusammenschluss von Sanitas und KPT zu sehen. Es gehe um die Größe, sagt Verwaltungsratspräsident Walter Bosch.
Wir haben plötzlich eine Größe, die uns erlaubt, auch im Markt eine Rolle zu spielen. Wir waren bisher ein kleiner und ein mittlerer Anbieter Und jetzt können wir in der Champions League spielen. Und das ist, glaube ich, für uns die Zukunft unseres Unternehmens und auch für die Versicherten, die wir haben, ein sehr wichtiger Schritt.
Größe bedeutet Marktmacht. Je größer die Kasse, desto bessere Konditionen kann sie mit den Leistungserbringern aushandeln. Und das nützt langfristig auch den Versicherten.
Und wenn wir hier diese Prämiensteigerungen, die sich nicht ganz vermeiden lassen, leider ein bisschen eindämmen können, dann hat das sicher einen Sinn und einen Zweck.
Für Walter Bosch ist der Zusammenschluss ein Traum, sagt er heute Mittag an der Pressekonferenz.
Ich freue mich außerordentlich, dass der Zusammenschluss, von dem ich ehrlich gesagt ein bisschen geträumt habe, nun Realität wird.
Doch die Realität sieht ein wenig nüchterner aus. Wie viele Mitbewerber ächzen auch Sanitas und KPT unter den steigenden Gesundheitskosten und schreiben derzeit rote Zahlen. Die Reserven sind auf dem Minimum angelangt. Und die größere Sanitas hat viele teure Versicherte. Sie muss deshalb durch den Risikoausgleich gestützt werden. Die unabhängige Gesundheitsökonomin Anna Sachs möchte zwar noch nicht von einer Fusion als letzte Rettung sprechen.
Eine Notfusion würde ich noch nicht sagen, aber ich denke, wenn Sie es jetzt nicht machen, dann könnte es zu einem Notfall werden, für Sanitas zumindest.
Denn die Sanitas hat 2009 den größeren Verlust geschrieben. Die Fusion von Sanitas und KPT ist nicht die erste in der Branche. Und Anna Sachs ist sich sicher, dass die heutige Fusion auch nicht die letzte sein wird.
Also es ist so, dass es ja 90 Krankenkassen immer noch gibt in der Schweiz und das sind eindeutig zu viele. Also es wird noch weitere Fusionen geben und es ist so, dass eine gewisse Größe ganz bestimmt notwendig ist für eine Krankenkasse, um zu überleben.
Mit der Fusion kann die neue Nummer 3 der Krankenkassen zwar Betriebskosten einsparen, indem sie die Verwaltung verschlankt und bessere Konditionen mit Spitälern und Ärzten aushandelt. Doch an den allgemein steigenden Gesundheitskosten kann der Zusammenschluss auch nichts ändern. Und so werden die Prämien trotz Fusion weiter steigen, wenn auch der Zusammenschluss eine gewisse Verlangsamung im Prämienanstieg bringt.
Wirtschaftsredaktor Philipp Erhardt. Die CDU verliert massiv 10% bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Die FDP verliert im Vergleich zur Bundestagswahl mehr oder weniger die Hälfte. Die Koalition, die zurzeit in Berlin regiert, hat im größten deutschen Bundesland eine schwere Niederlage eingefahren. Man liest jetzt bereits Kommentare, die sagen, mit diesem Ergebnis sei die schwarz-gelbe Koalition am Ende. Sehen Sie das auch so? Fragte ich den ehemaligen Chefredaktor der Zeit, Robert Leicht.
In Düsseldorf ja, aber in Berlin noch lange nicht. Wir sind ja seit der Mitte der 70er Jahre gewohnt, dass die Mehrheiten im Bund in der Regel dazu führen, dass auf der Länderebene gegenteilige Mehrheiten entstehen, weil die Wähler das eine wollen, aber dann doch wieder zurückschlagen. Die Koalition in Berlin ist erst dann zu Ende, wenn es eine Gegenkoalition gibt und die bildet sich in diesem Bundestag nicht.
Wie schwerwiegend schätzen Sie ein, dass jetzt halt im Bundesrat in der Länderkammer die Mehrheit verloren gegangen sein könnte?
Also wenn es so weit kommt, und das hängt ja noch zum Teil von der Regierungsbildung ab, dann ist das nur dann schlimm, wenn die Regierung nicht überzeugende Vorschläge macht. Es gibt Experten und Praktiker, die sagen, noch jede Regierung hat das, was sie wirklich wollte, dann auch durch den Bundesrat durchbekommen. Im Übrigen habe ich bisher noch nicht viel gesehen von der schwarz-gelben Regierung in Berlin, was überhaupt in den Bundesrat gekommen ist.
Aber das Ganze, Sie sagen, es hängt ab von der Koalition, wie sie jetzt zustande kommt in Düsseldorf. Die CDU steuert offenbar für Nordrhein-Westfalen in Richtung einer großen Koalition mit der SPD. Ist das realistisch? Ist das sinnvoll?
Im Moment würde ich für keine der Varianten meine Hand ins Feuer legen, weil sie alle für irgendeinen der Beteiligten schlecht sind. Aber wenn heute die Grünen schon sagen, dass sie auch bereit sind, mit der FDP zu reden, dann kann ich mir genauso gut eine Ampel vorstellen. Eine große Koalition, bei der die CDU, nur weil sie ein Zehntel Prozentpunkt mehr hat, den Ministerpräsidenten stellt, das halte ich doch für die SPD nahezu für unzumutbar.
Die Ampel, das müssen wir unseren Hörern nochmal in Erinnerung rufen, ist rot-gelb-grün, also SPD, FDP und die Grünen. Wird die SPD das Experiment einer Koalition mit den Grünen und den verhassten Linken wagen, rot-rot-grün?
Also direkt würde ich das nicht für möglich halten. Das machen sie im Zweifel nur, wenn gar nichts anders geht. Denn das wäre der einzige Grund, mit dem sie dann vor die Öffentlichkeit treten können. Aber solange sich irgendetwas anderes Seriöses anbietet, hätte die SPD natürlich irgendein Hessen-Problem. Aber nun spekulieren ja schon wieder Sozialdemokraten darauf, dass Abgeordnete der Linksfraktion, die ja sowieso ein konfuser Haufe ist, vielleicht austritt und zur SPD übertritt. Ich würde vorschlagen, wir müssten unser Gespräch eigentlich in 10 oder 14 Tagen führen, denn im Moment ist vieles möglich, aber jetzt werden erstmal Nervenproben gemacht.
Abgemacht, Herr Leicht, reden wir in 10 Tagen wieder und reden wir jetzt über etwas anderes, nämlich über die Gründe. Wieso kam es zu diesem Ergebnis?
Ja, man muss einfach sagen, dass die Liberalen die riesige Chance, die sich ihnen mit dem Wahlergebnis in der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres geboten hat, wo sie ja auf fast 15% gekommen sind, verantwortungslos, leichtsinnig und oberflächlich verspielt haben. Und das hat natürlich die Berliner Regierung in Misskredit gebracht. Das hat dem Herrn Westerwelle, der ja aus Nordrhein-Westfalen kommt, und seinen Hintersassen in Nordrhein-Westfalen alle nur denkbaren und verdienten Schwierigkeiten gemacht. Man muss eben sagen, zunächst einmal hat Herr Westerwelle sozusagen nicht die Kraft gehabt, das zu bieten, was sein Wahlergebnis ihm möglich gemacht hätte.
Insbesondere hat er ja Steuersenkungen die ganze Zeit angekündigt, diese Linie durchgezogen, gnadenlos. Frau Merkel kündigt jetzt heute an, keine Steuersenkung sozusagen als Ergebnis dieses Resultates in den nächsten 2 Jahren. Das hätte sie ja wohl besser ein bisschen früher gesagt und hätte sie vielleicht nicht dermaßen verloren.
Naja, der Herr Rüttgers ist ja nun kein Anhänger von Frau Merkel gewesen. Der hat sein gerüttet Eigenanteil geleistet an dieser Niederlage. Aber es ist halt schwierig für einen Regierungschef, dem Koalitionspartner vor einer so empfindlichen Wahl, das Einzige, womit nun der Koalitionspartner glaubt, Stimmen einfangen zu können, aus der Hand zu schlagen. Und Frau Merkel lässt immer die Kräfteverhältnisse das erledigen, was sie sonst aus eigener Kraft machen müsste. Und sie hat natürlich jetzt die viel einfachere Variante, dieses Steuersenkungsthema totzuschlagen, als dem Koalitionspartner es sozusagen per Kanzlerbefehl aus der Hand zu nehmen. Jetzt kann sich doch die FDP gegen Frau Merkel gar nicht mehr wehren.
Da höre ich eine gewisse Bewunderung heraus. Viele andere kritisieren Frau Merkel als völlig unfähig, lässt sich treiben, anstatt zu führen und so weiter. Sie sehen das ein bisschen anders.
Also in Norddeutschland hat man segeln gelernt oder am Bodensee bei Ihnen in der Nähe ja auch. Und da weiß man, dass man den Wind nicht machen kann, sondern den Wind ausnutzen muss. Und noch jeder gute Kanzler hat zunächst einmal überlebt, wenn er die Winde richtig einschätzen konnte. Dass man dann vielleicht manchmal die Backen aufblasen sollte und Ideen haben sollte. Zugegeben, ich wünschte mir auch, das wünschen wir Journalisten uns immer, Politiker, die genau sagen, wo sie hinsteuern wollen. Nur Frau Merkel hat eben auch die Erfahrung gemacht, dass sie im Wahlkampf des Jahres 2005 genau das getan hat. Und die Wähler dann gesagt haben, danke für die klare Auskunft, das Ergebnis wollen wir lieber nicht. Also sie hat im Grunde ein Verhalten angenommen, das im Wesentlichen inzwischen unserem Wählerverhalten entspricht.
Robert Leicht von der Zeit in Hamburg. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Die dritte Frau, Obamas Nominierung für das oberste Bundesgericht. Die komplexe Disziplin, synthetische Biologie und ethische Fragen. Und was heißt schon Sicherheit? Der Blick in den Alltag von Bagdad. Elena Kagan ist Jüdin, 50-jährig und Frau. Wenn sie gewählt würde, wäre Barack Obamas Kandidatin die dritte Frau im obersten amerikanischen Gericht. Und mit ihrer Wahl wäre zum ersten Mal überhaupt niemand protestantischen Glaubens mehr in diesem obersten Gericht vertreten. Peter Vögel in Washington.
Elena Kagan wäre das erste Mitglied des Supreme Court seit über 40 Jahren, ohne Erfahrung als Richterin. Dennoch wird an ihren juristischen Fähigkeiten nicht gezweifelt. Als sogenannte Solicitor General ist sie die Prozessvertreterin der Regierung Obama vor dem obersten Gericht. Zuvor war sie unter anderem Dekanin an der renommierten Harvard Law School gewesen. Im Moment scheint ihre Bestätigung durch den Senat nicht gefährdet. Die Republikaner machen zurzeit keine Anstalten, mit ihrer Sperrminorität von 40% mit einer Endlosdebatte Kagans Bestätigung aufzuhalten, obwohl man in einem Wahljahr wie 2010 nie ganz sicher sein kann. Doch auch ohne heftige politische Kämpfe wie in der Vergangenheit ist eine Nomination für den Supreme Court immer von enormer Bedeutung, weil das Gericht so wichtig ist. 2 Beispiele. Der Supreme Court stoppte während der großen Depression in den 30er Jahren Teile des New Deal, des Beschäftigungsprogramms von Präsident Roosevelt, was diesen so erzürnte, dass er die Macht des obersten Gerichts beschneiden wollte. Und erst im Januar diesen Jahres hatte der Supreme Court entschieden, dass Unternehmen und Gewerkschaften unbeschränkt Geld in Wahlkämpfe pumpen können, ein weitreichender Entscheid für ein Land, in dem Geld wahlentscheidend ist. In einem außergewöhnlichen Statement hatte Präsident Obama damals den Entscheid als Sieg von Wall Street und Big Oil kritisiert, und solche Siege können Folgen haben. Elena Kagan ersetzt den liberalsten Juristen im neuen Gremium, John Paul Stevens. Mit einer Wahl von Kagan würde die politische Austarierung des Gerichts nicht grundlegend verändert. Kagan gehört zur Obama-Regierung und gehörte als Rechtsberaterin auch zur Clinton-Regierung. Allerdings scheint sie weniger liberal als Stevens zu sein. Sie lehnt die Todesstrafe nicht ab, das Recht auf Waffenbesitz unterstützt sie, wenn auch nicht uneingeschränkt, und Personen, die unter Verdacht stehen, Al-Qaida zu unterstützen, sollen nach militärischem Kriegsrecht behandelt werden. Das macht sie wählbar für Republikaner und weckt Ärger und Kritik von linker Seite. Dennoch hat sich Kagan, so scheint es, in all diesen Fragen nicht in eine auswegslose ideologische Ecke manövriert. Kagan hat als mögliche Nachfolgerin von John Paul Stevens eine wichtige Lücke zu füllen. Der mit 90 Jahren älteste Richter mit einem besonderen Status vermochte immer wieder Brücken zu bauen, auch um eine liberale Mehrheit im Richtergremium zu ermöglichen. Kagan hat sich als Dekanin der Harvard Law School ebenfalls den Ruf erarbeitet, in einer polarisierten Umgebung verfeindete Lager zusammenzubringen, in einem Obama-ähnlichen Approach, wie es in den USA heißt.
Vor 12 Jahren hat die Schweizer Stimmbevölkerung die Genschutzinitiative abgelehnt. Diese Initiative wollte die Gentechnologie an Tier und Pflanzen verbieten oder zumindest einschränken. Seither hat die Genforschung eine riesige Entwicklung hinter sich. Heute steht gar nicht mehr die genetische Veränderung von Tieren oder Pflanzen im Vordergrund. Die synthetische Biologie hat das Ziel, ganze Organismen künstlich zu erschaffen. Heute Morgen nahm die Eidgenössische Ethikkommission Stellung zu Chancen und Risiken dieser synthetischen Biologie. Wissenschaftsredaktor Christian Heuss zu einem komplexen Thema.
Die synthetische Biologie, das ist ein bisschen wie Lego-Spielen aus einem Baukasten von Lego-Steinen in der Form von Genen und Erbgutschnipseln, wollen Bioingenieure wie der ETH-Professor Martin Fussenecker in Zukunft Organismen neu erschaffen.
Synthetische Biologie ist für mich ein Übergang von Biologie zu einer Ingenieurwissenschaft, wo wir also versuchen, aus den Beinsteinen etwas Neues zu bauen.
Neue Bakterien beispielsweise, die komplizierte Wirkstoffe für Medikamente herstellen können, die Biotreibstoffe produzieren oder die Umweltgifte vernichten. Zwar lässt der erste künstliche Organismus, das erste synthetische Bakterium, immer noch auf sich warten. In den Labors der synthetischen Biologen findet derzeit aber sehr viel Grundlagenforschung statt. Zehntausende von Genbausteinen werden charakterisiert und systematisiert. Dies mit dem Ziel, einen standardisierten Lego-Baukasten zu entwickeln, mit dem dann neue Organismen von Grund auf geplant und gebaut werden können.
Und dann kann man eigentlich sehr kreative Sachen nützliche Sachen zusammenbauen, weil man weiß, jeder Baustein hat diese Funktion und ich kann die aneinander fügen.
Dank solcher Baukasten wird der Biologe zum Ingenieur von einfachsten Lebewesen. Der synthetische Biologe Sven Panke von der ETH Zürich.
Für mich als Biotechnologen ist die Idee, dass man Biotechnologie mal so betreiben kann wie heute mit Maschinenbau, das ist für mich natürlich ein unglaublich faszinierendes Ding.
Die synthetische Biologie hat damit im Kern das Ziel, neues Leben zu erschaffen. Und damit rückt auch eine zentrale Frage ins Zentrum der ethischen Betrachtung. Was ist künstliches Leben? Was ist Leben überhaupt? Eine Frage, über die die Eidgenössische Ethikkommission im außerhumanen Bereich über die letzten 2 Jahre intensiv diskutiert hat. Ihr Präsident Klaus-Peter Rippe.
Die Hauptfrage in der ethischen Diskussion ist: Kann man wirklich Leben schaffen? Oder ist Leben etwas, was diesem Gedanken der schöpferischen Tätigkeit von uns Menschen entzogen ist? Wobei Schöpfung nicht theologisch zu verstehen ist, sondern einfach des Machens.
Für die Mehrheit der Kommission ist Leben das Resultat von physikalisch-chemischen Eigenschaften der Natur. Demzufolge wäre es theoretisch zumindest denkbar, künstliche Organismen im Labor zu schaffen. Für eine Kommissionsminderheit ist dieser Blick auf das Leben und das Lebendige allerdings zu mechanistisch, sagt etwa die Gentechnik-Kritikerin und Biologin Florian Köchlin.
Für mich eigentlich das größte Problem dabei ist diese Allmachtsfantasien, die auch implizieren, dass Leben im Prinzip nichts anderes ist als irgendwelche Chemikalien, die da zusammengebastelt werden. Das stört mich sehr.
Köchlin gibt auch zu bedenken, dass man derzeit die Risiken der synthetischen Biologie noch überhaupt nicht abschätzen könne. Synthetische Organismen, die in die Umwelt entweichen oder in die Hände von Bioterroristen gelangen, seien eine potenzielle Gefahr. Die Mehrheit der Kommission sagt allerdings, dass heute noch zu wenig konkretes Wissen über diese Risiken und Gefahren vorhanden ist. Klaus-Peter Rippe.
Und deswegen ist derzeit eine sinnvollere und klügere Einstellung, dass man einfach ein gutes Auge auf das hält, was die synthetischen Biologen machen, aber nicht gleich von vornherein sagt, ihr dürft es nicht tun. Denn für ein Verbot muss man gute Gründe haben. Und nur Befürchtungen sind noch keine guten Gründe.
Mit dem Gentechnikgesetz und auch dem Umweltschutzgesetz sei die synthetische Biologie zudem gesetzlich bereits geregelt. Eines ist bemerkenswert. Im Gegensatz zur Diskussion um die Genschutzinitiative vor 12 Jahren findet heute ein offener und konstruktiver Dialog zwischen Forschung, Ethik und Öffentlichkeit statt. Das anerkennt sogar die Forschungskritikerin Florian Köchlin.
Das glaube ich auch, in der synthetischen Biologie jetzt die Risikodiskussion, die hat Einzug genommen. Und wir reden zusammen, das finde ich auch gut.
Sagt Gentech-Kritikerin Florian Köchlin im Beitrag von Christian Heuss. Wir kommen zum Dossier. In einer der schlimmsten Phasen des irakischen Krieges 2007, als uns fast pausenlos Bilder von Terror und Gewalt erreichten, sendeten wir im Echo der Zeit das Tagebuch aus Bagdad. Darin schilderte eine Einwohnerin der irakischen Hauptstadt das Leben unter diesen für uns fast nicht mehr vorstellbaren Bedingungen. In verschiedenen Sendungen verteilt über das ganze Jahr und aus Sicherheitsgründen anonym. Die Autorin, eine Akademikerin Mitte 50, Mutter von erwachsenen Kindern, hat das so gewünscht. Unterdessen habe sich die Sicherheitslage im Irak verbessert, heißt es immer wieder, das Leben sei ein Stück weit normalisiert. Nur hört man auch immer wieder ganz anderes. Auch heute gab es eine ganze Reihe Selbstmordanschläge und Bombenattentate, verteilt übers ganze Land. Dabei wurden 90 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Hat sich das Leben im Irak wirklich verbessert? Nahost-Korrespondentin Irene Meyer hat die Autorin des damaligen Echo-Tagebuches in Bagdad besucht.
Am Tag nach meiner Ankunft in Bagdad gab es bei einem Bombenanschlag 71 Tote und über 150 Verletzte. Wir waren unterwegs, hörten erst am Abend davon. Eine Lotterie, das Leben in Bagdad, noch immer, beherrscht von der Frage, bin ich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort?
It's a matter of timing. So people will go to the street, they think, okay, maybe I'm in the right time, in the right place. Maybe half an hour, it happens all the time. 5 minutes
or... 5 Minuten früher oder später und ich wäre tot. So ist unser Leben in dieser Stadt noch immer. Sie, die dies feststellt, hat alle Phasen der Gewalt, des Terrors und des Leids der letzten 7 Jahre in der irakischen Hauptstadt erlebt. Und sie hat es für uns in ihrem Tagebuch beschrieben. Heute, sagt die Autorin, gibt es weniger Anschläge, aber es ist eine sehr relative Sicherheit. Vor allem, seit der Terror wieder zugenommen hat nach den Wahlen vom März.
Believe me, every day when I put my clothes on, I think I will be in the morgue. So I dress up just like I will be exposed there. How to look there?
Auch heute noch jeden Morgen der Gedanke, und wenn ich im Leichenhaus ende? Dieser Gedanke leitet mich selbst beim Anziehen, bei der Wahl der Kleider. Die dynamische Frau trägt den langen dunklen Schüpp und die langärmelige Bluse auch bei Temperaturen weit über 30 Grad. Man muss sich so unsichtbar wie möglich machen, hat sie gesagt, bevor ich kam. Keine bunten Kleider, nichts Auffälliges. Du weißt nie, wer dich beobachtet, wer dir folgt. Nach wie vor ist es zu gefährlich für sie, eine normale Einwohnerin von Bagdad, unter ihrem Namen zu sprechen. Sie sagt, die Freiheit des Wortes endet dort, wo das Wort kritisch wird. Also verwenden wir einen anderen Namen, Suad. Was sie mit Stress meint, erlebe ich alle paar Minuten in Bagdad. Sobald sich nur der kleinste Verkehrsstau bildet, wird die Nervosität fast greifbar. Jeder Autofahrer versucht sofort eine andere Route zu finden, nur ja nicht anhalten, nur nicht mitten in der Menschenmenge blockiert sein. Jederzeit und überall kann eine Bombe explodieren. In allen Gesichtern spiegeln sich Spannung und Nervosität.
This feeling you cannot get rid of in one day. It will last, I don't know for how long. The stress is built in our souls.
Wir werden diesen Stress, diese Angst nicht los. Es ist, sagt Suad, als seien sie Teil unserer Seele geworden. Ich fahre nur durch diese Stadt, wenn ich unbedingt muss. Es ist nicht mehr mein Bagdad, heißt es in ihrem Tagebuch.
I don't feel proud to show you anywhere in Baghdad, in fact. I was so embarrassed to show you how the way we live. It is a complete ruins, a complete dirty.
Dir zu zeigen, wie wir leben, in Ruinen, in Staub und Dreck, das ist sehr schwer und unangenehm, sagt sie. Tatsächlich, Bagdad ist nur noch ein Schatten seiner selbst, eine zerstörte Stadt mit verstörten Einwohnern. Zugemauerte, abgeriegelte Quartiere noch und noch, Barrikaden, Checkpoints, Kontrollen, Uniformierte, verlassene Häuser, kaputte Häuser. Die Verbindungen sind gekappt, die Einwohner bleiben in ihrem Viertel, isoliert, gehen nur noch für Dringendes aus dem Haus und nach der Arbeit, der Schule sofort wieder nach Hause, wo sie nichts erwartet als das Warten. Auch Suad. Sie geht einkaufen und besucht ihre alten Eltern, kümmert sich um sie. Das ist ihre tägliche Routine.
I count the hours. I count the hours and say, why it is so long? I want the day to end because there is.
Suad sagt, sie zähle die Stunden, bis der Tag endet. Es finde kein Austausch mehr statt. Freundschaften seien zerbrochen, die Gemeinschaft als solche sei zerstört.
We grow up to inherit relations from one generation to the other. It is a matter of, you say, I'm the son of this man or a daughter of that man.
In unserer Kultur erben wir die Beziehungen über Generationen. Wir haben weit verzweigte Familien, große Bekanntenkreise, wo jeder jeden kennt. Ich bin die Tochter von, er ist der Sohn des, das ist unser Fundament, war es. Alles gekappt. Die Verbindungen nach innen in Bagdad selber und die Verbindung nach außen zu jenen, die geflüchtet oder emigriert sind, sagt Suad. Der verwahrloste Garten ihrer früheren Nachbarin und engen Freundin, die heute im Ausland lebt, erinnere sie fast täglich an den Verlust, den Unwiederbringlichen und an die Isolation. Und natürlich die Kinder, die im Ausland versuchen, ein Leben aufzubauen.
I miss many people. It's a shattered life.
Sie vermisse viele Menschen und mit ihnen habe sie das Vertrauen ins Leben verloren. Suad erinnert sich an die Märznacht 2003, als die amerikanischen Truppen einmarschierten, auch dies eine Passage im Tagebuch. Sie hatte die Hoffnung auf ein besseres Leben. Der Bruder habe sie naiv genannt. Er hatte recht, sagt sie heute.
Well, when I see an American soldier, I try to avert my face. I can't look him in the eyes. Because if I look him in the eyes, he will think that I'm under his occupation.
Wenn ich einen amerikanischen Soldaten sehe, vermeide ich es, ihm in die Augen zu schauen. Ich will nicht in diesen Augen lesen, dass ich unter seiner Besatzung lebe. Auf der anderen Seite beunruhigt die säkulare Akademikerin der wachsende Einfluss des Irans in ihrem Land, im Alltag und in der Politik. Teheran sei mitverantwortlich für das zerstörerische Verhalten der irakischen Politiker. Die Bevölkerung habe die ethnischen und konfessionellen Gräben zum großen Teil überwunden, die Politiker aber rissen sie immer wieder auf. Es komme ihr vor, als sei ihr Land dem Iran auf dem goldenen Tablett serviert worden. Warum ist alles so gekommen? Wurden wir betrogen?
Why everything turned to be like this? Why? Were we fooled? Or we were... Or this is it? Or this is the
ist das nun das Endergebnis? Fragt sie.
They say this will end up in 20 or 50 years. Who will be live at that time to celebrate?
Heute heißt es, in 20 oder 50 Jahren werde der Irak ein sicheres Land sein, in dem man normal leben kann. Aber, fragt Suad, wer wird dann noch hier sein, um dies zu feiern? Wir haben die Hoffnung und wir haben die Gegenwart verloren. Was sollen wir erwarten?
For us, we lost the hope and we lost the present as well. What are we expecting?
Das Dossier von Irene Meyer aus Bagdad. Wenn Sie die früheren Tagebucheinträge aus Bagdad nachhören wollen, auf die in diesem Beitrag angesprochen wurde, dann finden Sie die auf echo.deres.ch. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Kaspar Selk.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.